Herzlich willkommen. Hier ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Hallo, Herr Wüst. Schön, dass Sie da sind. Herr Wüst. Wir fangen mit was ganz Süßem an. Sie waren letzte Woche auf Ihrer Regierungsbank und haben Folgendes da entdeckt. Ein Herzchen. Das haben Sie auf Instagram gepostet und haben dazu geschrieben, warst du das, Mona, oder du, Markus? Also entweder die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer hier in Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder. Von wem wäre es Ihnen denn lieber?
Auch da nehme ich, wie es kommt. Ich fürchte, es war keiner von den beiden. Ich weiß aber noch immer nicht, wer es war.
Ich meine, wer geht denn bitte an den Sitz des Regierungschefs und ritzt ein Herz da rein?
Sehen Sie, das habe ich mich auch gefragt. Und deswegen habe ich die Frage auch öffentlich gemacht, weil es einfach eine lustige Anekdote ist.
So, aber jetzt trotzdem, von wem wäre es Ihnen lieber? Grün oder Schwarz aus Bayern?
Na, ich komme mit meiner Koalitionspartnerin genauso gut klar wie mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Aber nochmal, keiner von den beiden wird es gewesen sein. Mona Neubauer hätte die Gelegenheit, sie sitzt daneben, aber sie hat mir geschworen, sie war es nicht.
Okay, und an wen würden Sie mehr, also Sie reden ein bisschen drumherum, wer Ihnen lieber ist als politischer Mensch, die grüne Mona.
Als politischer Mensch, also ich arbeite einfach sozusagen täglich gut mit Mona Neubauer in dieser Koalition in Nordrhein-Westfalen zusammen. Das ist unsere Aufgabe, aber Markus Söder kenne ich dafür sehr, sehr viel länger als Mona Neubauer. Und kleiner Funfact, beide kommen ja aus Bayern.
Ja, das stimmt. Und bei Markus Söder haben Sie einmal mit zwei anderen noch gemeinsam Positionspapiere geschrieben zu bürgerlich-konservativen Werten. Mhm. Das heißt, der stand Ihnen schon sehr nah.
Ja, wir waren beide gleichzeitig mal Landesvorsitzende der Jungen Union. Da lernt man sich kennen.
Und offensichtlich lieben.
Ich glaube, er war es einfach nicht. Das muss man wohl konstatieren. Ich glaube, er ist nicht in den Nordrhein-Westfälischen Landtag gekommen und das Herzchen da reingelassen.
Aber Sie haben gleich an Markus gedacht, deswegen dachte ich, da ist irgendwas dahinter.
Mona oder Markus? Schon gut, passt schon.
Okay, passt schon. Schauen wir mal, wie weit das geht. Herr Söder und Herr Kretschmer fordern eine Obergrenze. Das ist das ernste Thema, das Sie morgen mit dem Kanzler besprechen in Berlin. Obergrenze war bisher immer 200.000. Herr Kretschmer hat jetzt eben von 50.000 bis 60.000 Menschen gesprochen. Schließen Sie sich dem an?
Also wenn wir uns anschauen, wie die Situation ist, nachdem 1 Million Menschen aus der Ukraine gekommen sind, nachdem wieder sehr viele Menschen im letzten Jahr gekommen sind, auch auf dem Wege Asyl zu beantragen, nicht nur aus der Ukraine. Im Januar sind 28.000 Menschen nach Deutschland gekommen, die Asyl beantragt haben. Im letzten Jahr weltweit auf der Flucht 114 Millionen Menschen.
Ja.
Jeder muss davon ausgehen, dass das dieses Jahr so weitergeht, aber unsere Systeme ächzen. Die Landräte sind eben angesprochen worden, die Antworten von uns verlangen. Auch die Menschen, die zu uns kommen, die sind ja nicht einfach da, indem sie ein Dach über dem Kopf haben und irgendwo ein Bett, sondern das sind Kinder, die in der Kita betreut werden müssen, Schülerinnen und Schüler und so weiter. Menschen, mit denen man ordentlich umgehen muss, das muss ja unser Anspruch sein. Und deswegen ist richtig festzustellen, noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht. Und dann reden wir schon lange nicht mehr von Integration, sondern nur noch von Unterbringung. Insofern ist richtig zu sagen, am Anfang dieses Jahres, was ist von dem, was wir mit dem Kanzler verabredet haben, umgesetzt worden? Was haben wir hingekriegt? An was muss noch gearbeitet werden, damit die Zahlen nicht immer, immer weiter steigen?
Klar, trotzdem. Also Jürgen Becker hat gerade gesagt, man kann ja die Ströme, die möglicherweise kommen, nicht einfach wie den elektrischen Strom an- und ausschalten. Also ist es realistisch zu sagen, es sollen nicht mehr als 60.000 werden, wenn wir wissen, dass es eben im letzten Jahr 300.000 waren?
Ich glaube, das ist eine Zahl, die sich an dem orientiert, was wir hier verarbeitet kriegen.
Und wie macht man das denn?
Indem man beispielsweise umsetzt, was wir im November verabredet haben. Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten, ja aus allen Parteien. Das ist ja sozusagen eine große Allianz auch parteiübergreifend mit dem Bundeskanzler. Ja. Und dann ist es eben ja schon klugerweise gesagt worden, ein Großteil dieser Dinge sind nicht oder jedenfalls nicht mit ordentlicher Wirkung umgesetzt worden. Migrationsabkommen, Rückführungsabkommen. Der Bundeskanzler sagt, wir sollen abschieben im großen Stil. Wenn er sagt wir, meint er damit eigentlich Oberbürgermeister und Landräte. Die müssen das nämlich tun. Die haben die Ausländerbehörden. Wie sollen die irgendwo jemanden hin abschieben, wenn das Heimatland ihn nicht zurücknimmt? Dann muss die Bundesregierung Migrationsabkommen, Rückführungsabkommen machen. Georgien ist eins verabredet worden. Eines aus mit einem Land, wo nicht so viele Menschen herkommen, absolut, jedenfalls nicht bei uns in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Das ganze Thema Frontex stärken ist verabredet. Kein Bild, kein Ton. Ich höre nichts davon, was gemacht worden ist. Das ganze Thema Langfristperspektiven, dass nicht mehr so viele Menschen von außerhalb Europas überhaupt in die EU kommen, die keine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Ich glaube nicht, dass es Streit darüber in Deutschland gibt, dass wir Menschen helfen wollen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Aber die Hälfte, knapp die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, haben kein dauerhaftes Recht, hier zu sein. Also Drittstaatenvereinbarung wirkt nicht heute, wirkt nicht morgen. Ja. Aber übermorgen vielleicht. Und in angesichts dieser weltweiten Migrationsströme, glaube ich, müssen wir kurz-, mittel- und langfrist Aufgaben erfüllen.
Also die, was erfüllt worden ist, ich hab mich gerade gefragt, ob das, was Sie aufzählen, sind große Stellschrauben, die man nicht alleine in der Hand hat. Also ob zum Beispiel ein Land die Menschen zurücknehmen möchte, hat man aus Deutschland vielleicht nicht so stark in der Hand. Was erfüllt worden ist, 3,5 Milliarden für die Länder, geht in ihre Kassen unter anderem. Sozialhilfe, Bürgergeld, erst ab 36 Monaten statt ab 18. 300 Millionen für die Digitalisierung, für Asylverfahren, beschleunigt sollen sie werden. Ja, das dauert. Rückführungsverbesserungsgesetz nennt sich das, was Sie Abschiebung nennen. Auch das ist eben schwierig, die Bezahlkarte soll kommen. Also ganz untätig war die Bundesregierung nicht, nur weil sie gesagt haben, Olaf Scholz, der blockiert und ist untätig.
Von dem Geld, will ich Ihnen mal was sagen, bleibt gar nichts beim Land Nordrhein-Westfalen. Ich lege für jeden Euro, den der Bund kommt, noch 2 Euro drauf, damit die Landräte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort überhaupt in der Lage sind, den Menschen, die kommen, gerecht zu werden. Nur damit wir einmal das Thema Geld schön beiseite geräumt haben. Rückführungsverbesserungsgesetz.
Ja.
Im Begründungstext der Bundesregierung für das Gesetz steht drin, mehr Möglichkeiten zur Abschiebung, 600 pro Jahr. Es kommen nach Nordrhein-Westfalen. Im Januar sind 5.000 Menschen gekommen, 3.500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber, 1.500 aus der Ukraine. Ja. Im Februar waren es 4.000, im Dezember die gleiche Zahl. Also das ist ehrlich gesagt ziemliche Kosmetik, die mit diesem Gesetz betrieben wird. Die Bundesregierung,
weil es möglicherweise komplexer ist, als man denkt. Aber Sie sagen ja auch, also wenn Sie morgen mit dem Ziel dahin fahren.
Die Bundesregierung tut sich einfach intern immer wieder schwer.
Das ist der
Dinge,
Punkt. Sie glauben, sie wollen nicht. Die Bundesregierung will es nicht. Glauben Sie das?
Ich glaube, sie will nicht, weil sie sich unglaublich schwer tut miteinander. Wir haben verabredet, eine kluge Idee von Michael Kretschmer. Lass uns eine breite gesellschaftliche Kommission zusammenbringen.
Ja.
Kirchen, Flüchtlingshelfer, Kommunen dabei, um als Politik ein Stück weit auch etwas zu haben, auf das wir uns abstützen können bei so einem schwierigen Thema. Ja. 17 Wochen, nichts passiert. Jetzt treffen wir uns morgen, am Mittwoch. Am Sonntag gab es einen ersten Vorschlag aus dem Bundeskanzleramt, wie diese Kommission zusammenbringen. Gesetzt werden soll.
Haben Sie
Man hat
gefunden.
Förmlich den Eindruck, die sagen, ach, Mittwoch, Herr Bundeskanzler, da müssen Sie zu den Ministerpräsidenten. Wir gucken mal, was verabredet wurde. Und dann fällt man aus allen Wolken, dass man nichts gemacht hat.
Ein tiefer liegendes Problem vielleicht. Asylverfahren. Also es gibt ein Problem, das Sie wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen genauso schwer lösen können mit Ihrer politischen Konstellation wie die Ampel in Berlin. Da geht es einfach darum, ob man Asylverfahren auch in Drittstaaten führen kann. Die sogenannte Ruanda-Lösung. Hier Herr Dobrindt aus Bayern war schon mal vor Ort in Ruanda und hat dort den Flüchtlingsminister getroffen. Er hat aber kein Abkommen auch da nicht zurückgebracht, weil es kompliziert ist. Würden Sie das denn mit Ihren Grünen in Nordrhein-Westfalen hinbekommen, wo Sie doch wissen, die wollen das nicht?
Wer das nicht will, muss folgende Frage beantworten. Wollen wir weiter, dass es so läuft, dass wir uns erst um die Menschen kümmern, die hier in Europa oder sagen wir noch genauer in der Europäischen Union aufschlagen und verschließen die Augen davor? Bei dieser Flüchtlingsbewegung auf der Welt, über 100 Millionen sind auf dem Weg, auch dieses Jahr wieder. Und wir verschließen die Augen davor, dass tausende Menschen jedes Jahr im Mittelmeer ertrinken.
Was sagt denn die Mona, wenn Sie ihr die Frage stellen?
Ich glaube nicht, dass die Grünen am Ende ein Problem damit haben, wenn nach den Regeln der Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn unter dem Dach der Vereinten Nationen und niemand hat etwas anderes je gefordert, auch außerhalb der Europäischen Union, es muss nicht auch in Afrika sein, es kann auch entlang der Fluchtrouten sein. Italien macht eine Verabredung, hat eine Verabredung mit Albanien.
Ja.
Ist das alles undenkbar? Und wir verschließen die Augen davor, weil es kompliziert ist, weil es neu ist und nehmen in Kauf, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken? Das kann ja nicht die bessere Lösung sein. Also zu sagen, das sei alles unmoralisch, weil es neu ist, weil man lieber nicht so genau hinguckt. Es muss natürlich nach unseren Regeln sein.
Es muss legal sein, es muss überwacht sein, es muss ein Land gefunden werden, das es auch macht. Da
selbstverständlich
sind
muss das alles auf der Ebene gegeben sein. Ja? Aber wir haben auch damals gesagt, es geht nicht, Grenzen zu schließen. Jetzt sind Grenzen geschlossen worden und die Bundesregierung, die jahrelang gesagt hat, auch unter der Führung einer CDU-Kanzlerin, das ginge alles nicht, ist jetzt ganz stolz, wie viele Schlepper man eingesackt hat. Also
das heißt, es geht nicht,
heißt am Ende nur, es bleibt, wie es ist. Wir laufen in eine Situation der Überforderung rein. Die Extremisten werden stärker und jährlich ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer. Kann ich nicht für verführerisch halten.
Sie versprechen mir heute zweierlei. Sie versprechen ja heute hier zwei Sachen. Erstens, Sie finden einen legalen Weg, das zu tun. Und zweitens, Sie überzeugen auch Ihren Koalitionspartner davon. Wird das noch in diesem Jahr passieren, Herr Wüst?
Ich glaube, selbst wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen, wird nichts, was so ähnlich ist wie eine Ruanda-Lösung, in einem Jahr passieren.
Wann denn dann?
Aber der Flüchtlingsdruck wird ja über Jahre und Jahrzehnte hochbleiben.
Das heißt,
und wie immer
wann?
Bei komplizierten Dingen, wenn es lang dauert, lauf jetzt los, kümmere dich jetzt drum.
Okay, aber
das
Sie
ist
meinen,
eigentlich der
das
Anspruch, den wir an die Bundesregierung haben. Daran müssen wir doch arbeiten. Und wenn Ruanda für viele so exotisch klingt,
ja,
dann lass uns versuchen, außerhalb der Europäischen Union, gut, in Europa
nicht
das zu
dieses
machen,
Jahr, das habe ich verstanden.
Italien,
nächstes Jahr
Albanien
auch nicht?
Ich
also,
glaube,
weil man muss ja auch den Menschen
machen
sagen, wann gibt es denn tatsächlich eine realistische Chance, das, was Sie ja auch einfordern, es sollen weniger kommen, wann gibt es eine realistische Chance?
Ich glaube, wenn man ehrlich miteinander umgeht, muss man konstatieren, schaut man sich an, wie kompliziert das in England ist, wird man sehen, das ist nichts für ein paar Monate. Das wird ein, zwei Jahre dauern. Aber noch einmal, wenn man erst gar nicht will, wird man es in 10 Jahren nicht hinkriegen. Und die Engländer haben ein Urteil kassiert, das ihnen sehr genau gesagt hat, unter welchen Bedingungen man das machen kann. Das wird da jetzt abgearbeitet.
Ja.
Wir werden das alles sehr genau beobachten.
Politisch und darüber, haben die auch gerade ein Problem damit.
Aber und darüber diskutieren.
Augen.
Aber wenn wir all das nicht machen, heißt das, wir laufen sehenden Auges in eine totale Überforderung dieses Landes rein. Das kann doch nicht richtig sein.
Augen auf bei der Wahl der Koalitionspartner. Sie haben es in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen zu tun. Das ist Ihr Alltag. In Bayern ist das ein Albtraum. Der Ministerpräsident von Bayern hat das gerade beim Aschermittwoch noch mal betont.
Grün ist out. Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig. Weder in Bayern noch Berlin.
Verstehen Sie, warum Herr Söder lieber mit Herrn Aiwanger regiert als mit den Grünen?
Ehrlich gesagt, nach dem bayerischen Landtagswahlkampf, nein.
Was können Sie in Nordrhein-Westfalen, was er in Bayern nicht kann, nämlich mit den Grünen regieren? Was machen Sie denn da anders?
Wir können Brücken bauen in ein Milieu, das weder die CSU noch die CDU in Nordrhein-Westfalen alleine erreicht. Und ich glaube, das hat auch einen Wert, wenn man in einer so polarisierten Zeit, in der ja viele das Gefühl haben, die Gesellschaft steht ganz schön unter Druck, auch Lösungen erarbeiten kann, die Parteienlager übergreifend sind. Das ist, glaube ich, ein Wert an sich. Ich will gar nicht sagen, dass das keine Arbeit ist. Schwarz-Grün ist Arbeit, selbstverständlich. Da sind die Grünen und die bleiben die Grünen und wir sind die CDU und wir bleiben auch die CDU. Und trotzdem funktioniert das hier in Nordrhein-Westfalen doch schon relativ gut, würde ich mal so sagen, im Alltagsgeschäft, weil wir unsere Energie da reinstecken, Lösungen zu finden und nicht wie in Berlin und anderswo große Streitereien aufzuführen.
Und weil Sie vielleicht einen Startvorteil hatten gegenüber Söder, Sie haben zwei ältere Schwestern, die hier in Nordrhein-Westfalen bei der Anti-AKW-Bewegung waren als Jugendliche. Sie haben also trainiert zu Hause.
Ich hab trainiert zu diskutieren. Wir hatten ein politisches Elternhaus. Unser Vater war übrigens strammer Franz Josef Strauß-Verehrer. Meine Schwestern eher so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich bin 9, 10 Jahre jünger als meine beiden Schwestern, habe die ersten Jahre zugehört und viel gelernt, ja.
Und sind dann, so werden Sie mal von einem Mitschüler beschrieben, eher Anzugsjacke, eher Aktenkoffer in der Schule. Das war also die Rebellion gegen das linke Eltern-Schwesternhaus.
Na, ich glaube, es war eher die Rebellion gegen ein paar linke Lehrer. Die exzellente Lehrer waren aber eben politisch ein bisschen links.
Und Sie sind am Ende bei Helmut Kohl als Vorbild gelandet. Wir haben ein schönes Foto von Ihnen beiden. Und es gibt die schöne Geschichte, dass er Ihnen mal ein Stück Braten vom Teller geklaut hat.
Ja, das ist wahr.
Man sieht's. Nein. Warum hat er das gemacht?
Ja, ja, der hatte Hunger und ich nicht mehr. Wenn Sie aus dem Elternhaus kommen mit zwei großen Schwestern, dann weiß man, wenn du es nicht aufisst, die anderen essen sicher. Das ist so.
Was hat Ihnen Kohl auf den Weg gegeben? Was hat er Ihnen gesagt?
Naja, also es gibt diese Anekdote und Sachen. Wir haben zweimal persönlich begegnet, er hat mir zweimal gesagt, ich soll mehr essen.
Warum?
Das scheint ihm wichtig gewesen zu sein.
Aber warum? Was meint er denn?
Na, also da gibt es vielleicht einen ernsten Punkt. Wenn man über Kohl liest, dann weiß man, dass Körperlichkeit ein Thema ist und die Nachkriegsgenerationen auch nicht immer satt zu essen hatte.
Das stimmt.
Er hat mich mal angeguckt, von oben nach unten gemustert und hat gesagt, du bist doch jetzt im Landtag. Sag ich, ja, Herr Bundeskanzler. Ja, du musst mehr essen. Wie will denn jemand wie du Zuversicht verbreiten im Volk? Also das ist wirklich so gewesen. Es gibt genug Zeugen dafür. Und das hat vielleicht was mit dieser Nachkriegsphilosophie zu tun. Ein stattlicher Mann, der auch einen Bauch hat, nicht nur ein kleines Bäuchlein, sondern der stellt was, hat sich heute, glaube ich, ein bisschen geändert.
Sie sind bei Slimfit geblieben. Herr Söder hat gesagt, Sie waren
ich habe mich auf Helmut Kohl gehört.
Ja. Herr Söder hat gesagt, aus der gemeinsamen Zeit eben, Sie waren früher stramm konservativ. Sind Sie das heute noch?
Na, wenn konservativ ist, das Gute zu bewahren, alles Bessere zu prüfen, ob es uns wirklich weiterbringt, ist das, glaube ich, gar keine schlechte Haltung. Ansonsten ist es mit uns Leuten in der Union ja auch nicht anders als mit den Jusos. Die Jusos sind in der Jugend alle links und werden dann irgendwann vernünftig.
Und Sie fangen rechts an und wo gehen Sie dann hin?
Und im Zweifelsfalle sind wir auch ein bisschen orthodoxer und kommen dann zur Mitte.
Wo sind Sie denn jetzt? Wo sind Sie denn jetzt? Sind Sie Mitte? Sind Sie Merkel? Wo sind Sie jetzt?
Ich brauche überhaupt keinen anderen Menschen als Anhaltepunkt. Ich bin Hendrik Wüst und ich fühle mich in der Mitte ganz wohl. Insbesondere. Ich will es nochmal sagen, insbesondere, weil ich glaube, dass es Polarisierer gibt, irgendwie genug auf dieser Erde, nicht nur hier. Und ein 18-Millionen-Land wie Nordrhein-Westfalen in all seiner Vielfalt zusammenzuhalten, in die Zukunft zu führen, ich glaube, das geht wirklich nur, wenn man sich ernsthaft bemüht, Brücken zu bauen, die Leute zusammenzuhalten.
Ist Friedrich Merz ein Polarisierer?
Er ist ein pointierter Redner. Das ist so. Ein großartiger Debattenredner. Mhm. Ein pointierter Redner im Deutschen Bundestag als Oppositionsführer. Und das ist seine Aufgabe, die er großartig macht. In der Partei, um einen anderen Blickwinkel drauf zu nehmen, hat da eben auch das Zusammenführen drauf, weil nach der letzten Bundestagswahl, wir wollen ja jetzt hier nicht den Nebel des Vergessens über alles breiten, CDU und CSU haben nicht gut zusammengehalten bei der letzten Bundestagswahl, das weiß jeder.
Bis sie sich mal geeinigt haben auf den Kanzlerkandidaten.
Ich war Minister im Kabinett von Armin Laschet, wir haben das alles mit erlitten und da hat Friedrich Merz auch seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, den Laden wieder zusammenzuführen, zusammenzuhalten, auch nach einer verlorenen Wahl. Und das ist auch eine Fähigkeit, die er hat. Also ihn auf die Rolle des pointierten Redners zu beschränken, will ich überhaupt gar nicht, sondern er kann beides.
So, er hat sich jetzt auch abgewendet von der einzigen Haltung, dass die Grünen der Hauptgegner sind. Insofern hat er wahrscheinlich festgestellt, irgendwann mal braucht man die als Koalitionspartner. Jetzt ist die AfD der Hauptgegner. Sie sagen, die AfD ist eine Nazi-Partei. Wie kommen Sie darauf?
Wer gibt in dieser Partei denn in Wahrheit den Ton an? Doch nicht die gewählten Vorsitzenden, sondern
nicht
Herr
Frau
Höcke.
Nicht Frau Weidel, nicht Herr Kopalla.
Die dürfen den Parteitag moderieren. Wer in den Vorstand gewählt wird, das entscheiden Herr Höcke und seine Spießgesellen. Und wenn ich Herrn Höcke genau zuhöre, dann sind da ein paar brandgefährliche Sachen dabei. Da gibt es ein Interview, wo er mal mit ganz sanften Worten behinderte Kinder aus unseren Schulen raussortiert, mit den Worten, die behinderten Kinder und unsere Kinder. Da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Und da sind eine ganze Menge Leute bei, die sich gedanklich mit den Nazis nicht viel tun. Insofern sage ich, das ist eine Nazi-Partei. Wer denkt wie ein Nazi, spricht wie ein Nazi, warum soll ich den nicht auch so nennen? Und wenn das die führende Figur in dieser Partei ist, dann sage ich, das ist eine Nazi-Partei, da bleibe ich auch.
Und, wer denkt wie ein Nazi, wer denkt wie ein Nazi und spricht wie ein Nazi, ist eigentlich in Deutschland nicht politikfähig, denn Nazis sind in Deutschland verboten. Also, was machen wir denn damit? Ihr Kollege in Thüringen, Mario Vogt, wird sich im April mit Herrn Höcke zu einem TV-Duell treffen. Ist das denn richtig, sich mit einem Nazi zu treffen?
Na, wenn man sich anschaut, wie die Thüringer Parteienlandschaft ja seit Jahren ist, ist eine besonders schwierige, schwierige Situation. Dann glaube ich, muss man diese Leute stellen. Man muss sie stellen. Und Mario Vogt wird Herrn Höcke stellen. Da bin ich ziemlich sicher.
Warum darf Herr Höcke überhaupt kandidieren, wenn er, wie Sie sagen, ein Nazi ist?
Na, ob er sich so überführen lässt, dass es in unserer Verfassungsgeschichte möglich ist, eine Partei zu verbieten, sie daran hindern, bei Wahlen anzutreten, das ist eine andere Geschichte. Die AfD ist ja nicht dumm. Die vermeiden ja ganz bewusst in ihren Beschlüssen, in den Parteibeschlüssen, in ihrer Programmatik, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Und trotzdem bricht es immer wieder raus. Unlängst im Nordrhein-Westfälischen Landtag, 5 Minuten Rede der AfD zum Thema Russland-Ukraine. Mit keinem einzigen Wort wird der russische Angriffskrieg verurteilt. Da zeigt man sein wahres Gesicht dann doch. Aber deswegen ist auch die ganze Debatte über ein Verbotsverfahren so schwierig. weil wir da zu Recht, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes nach den Erfahrungen des Dritten Reiches, eine hohe Hürde aufgestellt haben. Man muss dann viel, viel sammeln und belegen. Ja. Die zuständigen Behörden machen das. Aber vorschnell damit zu agieren, ist auch gefährlich. Geht das schief, dann haben wir einen viel, viel größeren Schaden.
Und bis dahin muss man Politik machen. Sie machen
man muss sie bekämpfen, man muss die AfD bekämpfen und Probleme lösen.
Ja, Probleme lösen.
Mit nur bekämpfen ist nicht getan im Sinne von Nazi-Parteien nennen, demonstrieren gehen. Auch Probleme wie das Migrationsthema, das wir eben besprochen haben, lösen.
Da gäbe es ein, das einfacher wäre als das Migrationsthema, weil das Migrationsthema immer damit zu tun hat, dass man eben das europäisch machen muss, mit anderen Ländern abkochen. Was Sie hier in Deutschland sehr leicht lösen könnten, wäre Wirtschaftsförderung. Es gibt das sogenannte Wachstumschancengesetz, kurz WC-Gesetz. Das ist eine Idee der Ampel, die im Moment von der Union blockiert wird, weil Herr Merz die Parole ausgegeben hat, erst nehmt ihr den Agrardiesel, also die Subventionskürzung für den Agrardiesel für die Bauern zurück. Erst dann werden wir mit euch darüber reden. Ist das eine gute Position? Finden Sie, man sollte da schneller agieren, so wie die Wirtschaftsverbände es meinen?
Im Bundesrat vertreten Länder Länderinteressen.
Ja.
Und mein Land, Nordrhein-Westfalen, ist drittgrößtes Agrarland.
Ja.
Die Bauern haben vieles klaglos hingenommen, auch Kürzungen jetzt nochmal bei Förderprogrammen für den ländlichen Raum, bei Zuschüssen für ihre besondere Versicherung, Unfallversicherung und ähnliche Dinge. Da hat es keinen Ärger gegeben. Dann kam Kfz-Steuerprivilegium, dann kam das ganze Thema Diesel nochmal obendrauf. Mehrere hundert Millionen Euro zulasten eines Berufsstandes.
Okay, und
bei
das heißt?
Bei gut 3,7 Milliarden Euro Entlastung für die gesamte Wirtschaft. Das passt nicht zusammen.
So, und das heißt, Sie bleiben hart, erst Subventionen ganz zurücknehmen und dann erst gibt es 3 Milliarden für die
anderen? Ein Entlastungssignal für die Landwirtschaft ist das Mindeste, was kommt.
Was ist ein Entlastungssignal?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eben das Thema Förderprogramm für den ländlichen Raum genannt. Das kommt nicht der Landwirtschaft selber zugute. Muss man sich ganz genau anschauen. Das Thema Unfallversicherung, da ist ein Zuschuss gekürzt worden. Es gibt die Einkommensteuerglättung und andere technische
also
Dinge.
Also es gibt
die
Kompromissmöglichkeiten, verstehe ich das richtig?
Wir sind Demokraten. Natürlich gibt es immer Kompromissmöglichkeiten, ist nicht die Frage.
Okay.
Aber das ganze Wachstumschancengesetz ist von vorne bis hinten sehr konfrontativ angelegt zu
aber
werden.
Aber Sie wollen sich
und jetzt zu sagen, nachdem viele Politiker, übrigens auch Politiker, die der Ampelparteien angehören, auch meine sozialdemokratischen MP-Kollegen, aus anderen Ländern, haben ja Reden gehalten vor Landwirten und haben gesagt, ich stehe an eurer Seite, ihr braucht Entlastung. Dann, finde ich, sollten wir uns auch gemeinsam dafür einsetzen, dass das kommt. Und bis zum Bundesrat, Ende des Monats, ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ich darf Ihnen ein paar Bilder zeigen. Die haben wir gerade gesehen in Brandenburg. Das war gestern Morgen in Brandenburg. Es gab Bauernproteste, heißt es, aber man weiß nicht ganz genau, wer das ist. Es war ein sehr großer Haufen von Mist. Diesmal auf einer Bundesstraße, nicht nur auf dieser hier, aber da hat es Verkehrsunfälle gegeben. Da sind einfach Autofahrer ungebremst im Dunkeln hineingefahren und sind mit zerstörten Autos wieder rausgekommen und hatten Glück, dass sie sich nur leicht verletzt haben, aber verletzt haben. Friedrich Merz hat gesagt, diese Art von Protesten sind nicht das, was die Union dazu bringt, die Bauern am Ende in ihren Vorhaben weiter zu unterstützen. Meinen Sie, der Zeitpunkt ist gekommen, da auch mal ein klares Wort zu sagen?
Ich bin dankbar, dass der brandenburgische Bauernpräsident sich sofort distanziert hat. Ja. Das sind nicht die Bauern. Auch die nordrhein-westfälischen Bauern würden sowas auch nicht machen. Das sind bodenständige Leute, die haben ihre Interessen, die vertreten sie auch. Sie haben schöne große Trecker, die stellen sie manchmal auf die Straße. Aber Menschen gefährden.
Das geht nicht.
Das geht nicht und davon distanziert sich auch die organisierte Landwirtschaft.
Wieso ist es so weit gekommen? Weil wir vorher von der Politisierung, von der Polarisierung gesprochen haben. Inwieweit ist man da auch mitverantwortlich, wenn man...
Das muss man erstmal die fragen, die es getan haben, was mit denen schiefgelaufen ist. Aber wir sehen, dass ja fast alle Proteste, die es gibt und in der Demokratie ist Protest auch in Ordnung, immer wieder versucht wird zu instrumentalisieren. Wir haben das ja bei großen Bauerndemos auch gesehen. Da tauchten auf einmal Leute auf, die mit Landwirtschaft nichts am Kopf haben. Mhm. Freie Sachsen, eben in Sachsen, aber auch bei unseren Demos AfD-nahe Leute, die versucht haben, in besonderer Weise dann da scharf zu machen und Öl ins Feuer zu gießen. Ich glaube, da muss jeder, ob es Landwirte sind, ob es andere sind, die für ihre Interessen unterwegs sind, muss aufpassen, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt, dass man sich nicht von den Falschen vor den Karren spannen lässt oder hochjatzen lässt. Ich kann es noch mal sagen, unsere Bauern in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland, in Westfalen ticken anders waren da auch vorsichtig, waren da professionell und haben sich nicht instrumentalisieren lassen.
Gut, Sie sind auf dem Sprung nach Berlin. Ich kann Sie nicht rauslassen, ohne die eine Frage zu stellen, wo Herr Söder schon am Sonntag bei der Kollegin Mioska gesagt hat, wenn es um die Vertretung der Union bei der Kanzlerkandidatur geht, in der CDU gibt es ja noch andere, die das wollen. Damit hat er Sie gemeint, oder?
Das müssen Sie ihn fragen.
Wollen Sie denn?
Ich bin sehr dafür, dass wir insbesondere den Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten folgen, die jetzt darum gebeten haben, dass man diese Entscheidung erst dann trifft, wenn ihre Wahlen mal hinter uns liegen. Und das halte ich auch für einen klugen Weg. Friedrich Merz hat auch erkennen lassen, dass er das für eine kluge Idee hält.
Aber Herr Merz hat noch was gesagt.
Da sind wir doch alle beieinander.
Aber Herr Merz hat noch was gesagt. In Ihrer Biografie wird er so zitiert: Ich habe ihm, also Hendrik Wüst, einen Rat gegeben. Du darfst nie einen Zweifel daran lassen, dass du ein potenzieller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein kannst. Folgen Sie dem Rat?
Na, er hat mir das so ähnlich in der Tat
so ähnlich
gesagt. Ja, wir haben in der Tat, wir sprechen viel miteinander. Also man soll nicht glauben, dass wir nicht miteinander im Gespräch sind. Und ich bin auch ganz seiner Meinung, dass es wichtig ist, wer Wählergruppen erreichen kann. Denn der entscheidende Punkt ist doch der. Wir machen das doch alles nicht aus Selbstzweck. Die CDU möchte wieder regieren, doch nicht nur damit wir regieren, sondern damit dieses Land besser regiert wird und es den Menschen besser geht. Und dann guckt eine Partei natürlich auch drauf, wer hat gute Chancen, wer erreicht Wählerinnen und Wähler. Das hat Friedrich Merz auch selber so gesagt. Und das werden wir uns alles in Ruhe angucken und dann entscheiden, wenn es verabredet ist.
Aber mir sitzt gegenüber ein potenzieller Kanzler. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mir sitzt gegenüber ein potenzieller Kanzler. Das nehme ich mal so hin.
Ich bin gerne Ministerpräsident und in Nordrhein-Westfalen ist viel Arbeit.
Vielen Dank, Hendrik Wüst.
Danke Ihnen.
Danke, dass Sie hier waren und gute Reise nach Berlin. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.